Wohin sonst sollten wir gehen? Wohin sonst sollte der Jüngling gehen, der bei den Schweinen sitzt und der hungert und nicht weiß, wie er überleben soll? Wohin sonst sollte er gehen, wenn nicht zu seinem Vater? Und die Frage ist, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, als ihr heute Morgen aufgestanden seid. Die Frage ist eigentlich, wenn wir in den Gottesdienst gehen, dann sollten wir uns fragen, wohin sonst sollten wir noch gehen? Wo könnten wir noch hingehen? Wo würden wir Hilfe finden? Weißt du was? Jesus lädt dich heute ein. Jesus lädt dich ein, nicht einfach hier zu sein. Also nicht einfach, dass du hier sitzt, dass du hier deine Zeit absitzt, um fromm zu sein, sondern Jesus lädt dich ein, dass du hier bist, damit du ihm nahe sein kannst, nahe an seinem Herzen zu sein. Seine Tore stehen weit offen, seine Arme sind ausgebreitet und das Schöne ist, ich darf dich einladen, ich darf dir eine Einladung übergeben. Wenn du nur wüsstest, wie freundlich und barmherzig er ist, wenn du nur wüsstest, wie gerne er überreich beschenkt, wenn du nur wüsstest, wie liebevoll er auf die Seinen aufpasst und sie beschützt, wenn du nur wüsstest, wie zart er die Leidenden anfasst und wie er sie tröstet und führt, wenn du nur wüsstest, wie geduldig er mit dem Sünder ist und wie geduldig er den Sünder reinigt und heiligt. Wenn wir das nur wüssten, wenn wir das nur wirklich nicht einfach nur mit dem Kopf wissen würden, sondern wenn wir das auch fühlen würden, wenn wir es erlebt hätten, dann würden wir uns fragen, wohin sonst sollten wir gehen? Wenn wir sonntags aufstehen, was sollten wir sonst machen, als nur dorthin zu gehen, wo man ihm begegnen kann? Ich möchte gerne, dass wir heute gemeinsam Jesus besser kennenlernen. Nicht einfach irgendwelche Sachen über Jesus, irgendwelche Fakten, Geschichtswissen oder sowas, sondern dass wir Jesus besser kennenlernen, damit wir nicht einfach nur Sachen über ihn wissen. Vielleicht weißt du das alles schon über Jesus. Aber hast du es wirklich verstanden? Wenn du wüsstest, wenn ich wüsste, wie es bei Jesus ist, dann würde ich mich noch viel mehr danach sehnen und ich würde es keinen Augenblick mehr missen wollen. Und das soll das Ziel heute sein in dieser Predigt, dass du und ich, dass wir Jesus mehr verstehen, damit unsere Sehnsucht nach ihm größer wird, damit dieses Gefühl, dieses wohin sonst sollten wir gehen, damit es nicht nur einfache Worte sind, sondern damit wir wirklich uns diese Frage stellen, was könnte ich sonst tun mit meinem Leben, mit meiner Sorge, mit meinem Problem, mit meinen Fragen, mit meiner Freude, was sollte ich sonst tun? Ich kann das, also der beste Ort, der einzige Ort, den ich mir vorstellen kann, wohin ich das bringen kann, ist einfach nur zu Jesus. Wir wissen das vielleicht mit dem Kopf, habe ich schon gesagt, aber starten wir mal da, wo wir eigentlich mit unseren Gefühlen immer stecken. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist das so, von den Gefühlen her, ich bin ein Mensch, also sieht man, aber ich denke mal, ihr auch, das sieht auch so aus von hier. Aber wir stecken mit unseren Gefühlen meistens nicht dort, wo wir mit unserem Kopf wissen, dass wir sein sollten. Wir stecken mit unseren Gefühlen woanders und da würde ich euch gerne ein Beispiel erzählen und dann machen wir uns von da aus dann Gedanken und arbeiten unsere Gefühle dann so ein bisschen in die richtige Richtung hin. Ein früherer Kollege hat mir mal erzählt, er hat für eine große amerikanische Softwarefirma gearbeitet, ich sage jetzt den Namen nicht, aber das benutzt im Prinzip fast jedes Computersystem. Und sein Team, in dem er gearbeitet hat, dieses Team wurde jedes Jahr nach seinen Leistungen gemessen und bewertet. Also alles, was sie getan haben, wurde aufgeschrieben sozusagen. Also er war Programmierer. Das heißt, man konnte sehr einfach nachverfolgen, was er alles eingereicht hat, beigetragen hat in die Programmierung. Und man kann ganz genau sehen, wie wichtig die Teile sind, die er beigetragen hat. Man kann auch sehen, wie viele Fehler da drin waren in den Teilen, die der beigetragen hat. Und jede Zeile Code, die er geschrieben hat, jedes Meeting, in dem er war, alles wurde bewertet. Und das System, wie das Ganze funktioniert hat, war nicht besonders kompliziert. Also wenn ich es euch jetzt einmal erkläre, dann wisst ihr gleich sofort, wie das funktioniert. Und zwar die besten 10%, die bekamen ein Gespräch und da hat man ihnen einen fetten Bonus gegeben. Richtig viel Geld, weil die gut sind, weil man die braucht, weil die Firma sie braucht, weil sie viel geleistet haben, weil sie nützlich sind. die schlechteren 80%, die haben auch ein Gespräch bekommen. Ein Gespräch, da gab es dann Tipps zur Leistungsverbesserung, Tipps, schau mal, was die anderen so gemacht haben hier, kannst dir auch so Mühe geben, dann ist für dich nächstes Jahr auch richtig viel Geld drin, kannst auch richtig nützlich sein. Also so ein Gespräch, wo man das alles besprochen hat. Und dann kamen die untersten 10%. Die untersten 10% bekamen auch ein Gespräch. Aber das war ein sehr kurzes Gespräch, ein kurzes, du bist gefeuert. Nicht auf Wiedersehen oder so, sondern ciao. Das mag für eine Firma funktionieren, also ich kann das jetzt nicht einschätzen, ich will das auch nicht bewerten. Die haben das halt so gemacht. Was ich krass finde, ist dieser Druck, mit dem die Mitarbeiter umgehen müssen. Also jeden Tag, jede meiner Taten wird bewertet. Alles, was ich tue, jede einzelne, also als Programmierer jetzt, jede einzelne Zeile Code, die ich schreibe, die wird dort gespeichert und dann wird alles ganz genau überprüft. Jeder kann mich einschätzen, jede meiner Taten wird bewertet. Jedes Telefonat, das ich mit meinem Kunden führe, jedes Kundengespräch, alles, wenn ich beim Programmieren einen Fehler gemacht habe, wenn ich mehr Fehler gemacht habe als die anderen, ciao. Wenn ich weniger Kunden geholfen habe als die anderen, ciao. Wenn ich langsamer geschraubt habe oder was auch immer ihr so in eurer Arbeit macht, dann musst du gehen, wenn du einer von denen ganz unten bist. Das ist ganz einfach zu verstehen. Wenn wir das auf die Gemeinde beziehen würden, ich weiß nicht, wir sind heute, nehmen wir mal der Einfachheit halber an, wir sind 200 Leute hier, dann kann man sich das ganz einfach ausrechnen. 10% von 200 Leuten sind 20 Leute. Das heißt, 20 Leute wären zu schlecht, die müssten gehen. Vielleicht müsstest du oder ich gehen. Also ich sage jetzt einmal mal du, aber ich nehme mich damit rein, weil einfach damit wir uns da mal überlegen, wie das System funktioniert. Schau mal, vielleicht müsstest du gehen, weil du mehr gesündigt hast als die anderen. Oder? So würde das System funktionieren. Ist eigentlich ganz einfach. Du sündigst mehr als die anderen, ciao. Weil du schlimmer gesündigt hast als die anderen, ciao. Vielleicht, weil du immer so unzufrieden bist. Vielleicht, weil du dein Leben so verkorkst hast, viel mehr als die anderen. Vielleicht, weil du so wenig leistest. Du trägst so wenig bei. Weniger als die anderen. Vielleicht, weil du weniger dienst in der Gemeinde. Vielleicht, weil du weniger Bibel liest oder weniger betest oder weniger Gottvertrauen hast oder weniger Glauben oder was auch immer wir weniger haben und 20 von uns müssten gehen. Vielleicht kennst du dieses Gefühl und diese Gedanken und das ist Jesus so wie diese Firma? Funktioniert es bei Jesus so? Und wir wissen alle die Antwort im Kopf. Wir wissen alle, dass das nicht so ist bei Jesus. Jesus ist nicht so. Aber die Frage ist, was fühlen wir? Wie fühlen wir uns, wenn wir in Jesus seine Gegenwart kommen oder wenn wir in den Gottesdienst kommen? Wie fühlt sich das für uns an, wenn ich meine Sünde anschaue? Fühlt sich das dann auch so an? Oder bin ich vom Gefühl her eher so wie diese amerikanische Softwarefirma? Dass ich mich so in das System einpacke und schaue, auf welchem Platz ich stehe. Wenn wir die Evangelien lesen, dann lesen wir von Jesus seinem Herz für uns Menschen. Wir lesen, und das ist etwas, was mich immer so unheimlich berührt, wir lesen, wie Jesus auf uns Menschen reagiert, wie auf unsere Schwächen reagiert, wie er reagiert, wenn er sieht, wie es uns schlecht geht. Und ich finde es so schön, wenn wir dann von Jesus lesen. Ich mag diese Stelle, wo er steht und er schaut auf diese Leute und er sagt, die sind so orientierungslos und so hilflos. Und er sagt, und mich jammert es, wenn ich die sehe. Es tut mir so schrecklich weh, wenn ich sehe, wie die Menschen, so viele von ihnen, nicht wissen, wohin sie gehen sollen, was sie tun sollen, wie sie mit ihrem Leben nicht klarkommen. Und Jesus ist richtig fertig. Und das Einzige, also wir lesen von Jesus nie, dass er lacht. Wir lesen von Jesus immer wieder, dass er weint. Und er weint, wenn er unser Leid und unsere Not, wenn er unsere Krankheit sieht, unsere Orientierungslosigkeit. Das ist Jesus. So ist sein Herz für uns Menschen. Und wenn wir uns die Stelle für heute lesen, dann werden wir auch dieses Herz von Jesus sehen. Kranke begegnen Jesus. Matthäus 8, die Verse 14 bis 17. Als Jesus dann in das Haus von Petrus ging, sah er dessen Schwiegermutter krank daliegen. Sie war von einem heftigen Fieber befallen. Und Jesus berührte ihre Hand und da verschwand das Fieber. Und sie stand auf und sie sorgte für sein Wohl. Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er vertrieb ihre bösen Geister durch sein Wort und er heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er nahm unsere Schwachheiten auf sich und lud sich auch unsere Krankheiten auf. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass Jesus gerade mit seinen Jüngern aus der Synagoge kommt. Das war der Sabbat oder der Abend nach dem Sabbat. Also streng genommen war der Sabbat vorüber, wenn die Sonne untergeht. Und das war hier dieser Abend. Jesus kommt nach Hause zu Petrus und dort geschieht dieses alles. Und er bekommt mit, dass Petrus' Schwiegermutter fieberkrank im Bett liegt. Und Matthäus schreibt selber, und er ist ja ein Jünger von Jesus gewesen, also er war wahrscheinlich dabei, er hat es wahrscheinlich auch in echt, also er hat es direkt gesehen, und er schreibt, das Fieber war sehr heftig. Sie war von einem heftigen Fieber befallen, und ich glaube, vielleicht, also wir können ziemlich sicher sagen, dass die Leute damals nicht so pingelig waren, die konnten sich das nicht so leisten wie wir, dass wir immer gleich anrufen beim Chef und sagen, Chef, ich kann heute nicht kommen, weil ich bin krank. Also das konnte man sich damals nicht so wirklich leisten, auch einfach im Bett zu bleiben und sowas. Auf jeden Menschen kam es an. Man musste leisten, man musste arbeiten. Und wenn sie dann im Bett liegt und dann hier Matthäus auch schreibt, dass sie ein heftiges Fieber hat, dann stelle ich mir das eher schon so vor, dass sie wirklich im Bett liegt mit wirklichem Fieber und dann vielleicht auch schon eher Richtung Schlafen oder fast Ohnmacht oder sowas. Also ich habe Leute auch gesehen, die ein heftiges Fieber haben. Das waren Leute, die konnten nicht mehr viel außer liegen und schlafen und hatten dann seltsame so Fieberträume und sowas. Also so sieht heftiges Fieber bei Erwachsenen aus. Und ich glaube, das ist jetzt nicht hier so ein Kinderfieber. Unsere Kinder haben ja auch immer wieder Fieber. Das heißt, die haben dann hohe Temperaturen und wollen dann schlafen. Und ich glaube, bei Erwachsenen ist das schon ein bisschen anders. Und ich glaube, dass es hier auch eher um sowas geht. Also hier ist die Frau mit einem heftigen Fieber. Und Jesus berührt sie. Er fasst sie an. Und der Arzt Lukas in seinem Evangelium schreibt, dass Jesus das Fieber bedrohte. Also sozusagen ein Befehl und das Fieber gehorcht sofort und verschwindet. Und diese Frau, die braucht keine Zeit zur Erholung oder sowas. Die muss sich nicht kurz, ja, erstmal ausruhen oder sowas, sondern sie steht sofort auf und sie bedient sofort die Gäste. Hier im Matthäus-Evangelium steht, sie sorgte für sein Wohl. Also da ist die Betonung so sehr stark auf Jesus gerichtet. In den anderen Evangelien geht es darum, sie sorgt für alle Gäste, aber Matthäus sagt, sie hat ganz besonders auch für Jesus sein Wohl gesorgt. Ich glaube, wir können das so ein bisschen auch verstehen, oder? Der hat sie gerade geheilt und jetzt ist sie so dankbar und voller Freude und sie freut sich so sehr darüber und sie dient ihm ganz, ganz besonders. Stellen wir uns das mal vor. Eine Minute vorher lag sie noch im Bett mit heftigem Fieber. Jetzt steht sie sofort auf in der Küche, voller Kraft, ohne jede Schwäche und kann für die ganze Meute, da war Jesus, seine Jünger, und später sehen wir, da kamen noch Leute dazu und sie kann für all diese sorgen. Habt ihr schon mal jemand gesehen nach einem heftigen Fieber? Also nicht so ein Kinderfieber, sondern wenn ein Erwachsener Fieber hat. Sogar wenn das Fieber weggeht, ist die Person noch ganz, ganz schwach und zittrig. Ich habe das mal gesehen, das mal mit so jemandem zusammen. Die Person sitzt ganz bleich und schwach am Tisch und mit zitternder Hand trinken die dann so ihren Tee und versuchen irgendwie. Und dann nach dem Tee trinken war das so anstrengend, dass sie sofort sich wieder hinlegen müssen und sich wieder ausruhen müssen. Und sogar wenn das Fieber weg ist, braucht man 1-2 Nächte, bis man wieder fit ist. Und hier die Schwiegermutter von Petrus. Jesus heilt mit einer Berührung und es ist so, als ob die Krankheit nie da gewesen ist. Als ob sie nie krank gewesen wäre. Sie kann sofort voller Energie alles tun, was dringend nötig ist. Und wenn wir dann weiterlesen, sehen wir, das ist nicht bei diesem ruhigen Abend unter Freunden geblieben, sondern es hat sich rumgesprochen. Jesus ist da und Jesus heilt. Und die Leute bringen ihre Menschen zu Jesus. Alle die, die ein Problem haben. Und Matthäus betont hier besonders die Besessenen, die werden zu Jesus gebracht. Und er hat all die bösen Geister vertrieben und aber auch die Kranken wurden alle zu Jesus gebracht. Und ich glaube, wir verstehen das, wenn ich mitbekommen würde, dass bei euch, bei jemandem von euch Jesus so zu Besuch wäre und dass er heilt, dann würde ich auch jeden, den ich kenne, zu dorthin bringen. Ich würde bei euch aufkreuzen, ohne euch zu fragen, weil das ist, wonach wir uns ja sehnen. Und während dann die Jünger zuschauen, wie Jesus das macht, dann fällt ihnen diese Stelle ein aus dem Propheten Jesaja. Sie erinnern sich daran, wie Jesus das macht. Er berührt die Leute, er liebt die Leute, er geht so freundlich und barmherzig mit ihnen um und er heilt alle. Niemand wird einfach weggeschickt. Niemand ist zu schlecht für ihn. Kein Besessener ist zu böse für ihn, zu dunkel. Niemand wird weggeschickt, sondern alle werden geheilt. Allen wird geholfen. Er kümmert sich um alle. Und die Jünger sagen, schau mal, ich erinnere mich an diese wunderschöne Stelle aus dem Propheten Jesaja, und er nahm unsere Schwachheiten auf sich und er lud sich auch unsere Krankheiten auf. Was für ein schönes Bild für Jesus. Wisst ihr, was das bedeutet? Viele Menschen benutzen diese Stelle, also das, was hier steht, der nahm unsere Schwachheiten auf sich und lud sich auch unsere Krankheiten auf. Viele Leute benutzen diese Stelle einfach nur so, als ob es hier darum geht, dass Jesus halt heilt. Als ob es um die Heilung geht, um diesen Akt der Heilung. Aber wenn wir den Propheten lesen oder wenn wir hier auch schauen, wie das ausgedrückt ist, dann merken wir, dass es nicht einfach nur um die Heilung an sich geht, sondern es geht um die Person, die heilt. Es geht um den Heiler. Es geht nicht um die Tat der Heilung. Schaut mal, es geht um die Verbindung zwischen Jesus und dem Kranken. Es geht darum, wie Jesus das macht. Als ich einmal im Krankenhaus war, wurde ich operiert. Ich habe die Bänder gerissen in meiner Schulter und ich glaube, der Arzt hat es echt gut gemacht. Ich weiß es nicht, ich schätze schon, weil ich habe jetzt keine Probleme mehr. Aber wisst ihr, ich kenne von dem Arzt nicht den Namen. Keine Ahnung, wie der heißt. Und ich bezweifle, dass er meinen Namen kennt. Also der hat es einfach gemacht. Da ging es nur um die Tat der Heilung. Da ging es nicht um mich oder um ihn oder um uns beide, sondern das war sozusagen sein Geschäft. Und damit will ich ihn nicht schlecht machen. Das ist ein guter Mann. Ich freue mich, oder eine Frau, ich weiß nicht. Ich freue mich, dass der diesen Beruf gewählt hat, um Menschen zu helfen. Aber er hilft nicht, wie das hier über Jesus steht. Bei ihm geht es darum, einem Menschen heil zu machen. Die Bänder, die gerissen sind, wieder in Ordnung zu bringen. Und dann kann der Mensch wieder glücklich von dannen gehen. Das, was Jesus hier gemacht hat, ist was ganz anderes. Der Prophet beschreibt den Dienst des Messias mit anderen Worten. Er sagt nicht, und der Messias kam und er nahm unsere Schwachheiten weg und er tat unsere Krankheiten von uns weg. Das steht da nicht. Da steht, er nahm unsere Krankheiten und unsere Schwachheiten auf sich. Ich erzähle euch mal ein Beispiel, um so ein bisschen mal so einen Vergleich zu machen. Ich war mal vor ein paar Jahren geschäftlich in Indien und das war also eigentlich total schön. Ich habe ein ganz schönes Hotelzimmer gehabt in einem großen Hotel. Und mein Hotelzimmer war, ich weiß nicht, so im 7. Stockwerk vielleicht oder im 6. Ich weiß es nicht mehr. Und es war voll klimatisiert. Es war ein wunderschönes, riesiges Bett mit allem, was man sich vorstellen kann. Alles war schön. Auf dem Dach gab es einen beheizten Pool. Das heißt, man konnte hochfahren und dann dort oben im Pool schwimmen. Da gab es so eine Poolbar sogar, konnte man sich da was kaufen und dann dort oben da am Pool den Blick auf die nächtliche Stadt genießen, auf die Lichter und dort im Pool da schwimmen und so. Aber direkt neben dem Hotel, einfach nur abgegrenzt durch einen großen Zaun, war so ein überwuchertes Feld mit hohem Gras, Büschen und so kleinen Bäumen. Und dann kam der Slum. Es waren Blechhütten einfach unter den Bäumen, Blech und Pappe und was auch immer die Leute sich da so geholt haben. Und da drin haben die gewohnt. Das war so ein riesiger, so gartenhüttenmäßig oder sowas. Und aus meinem Zimmer heraus konnte ich die Menschen dort sehen. Die konnten nicht zu mir, weil da ein Zaun war. Ich war sozusagen in Sicherheit. Und ich konnte die Menschen beobachten. Ich konnte schauen, wie die Kinder dort in diesem Dreck und in dem Staub spielen. Ich konnte schauen, wie die da spielen. Und da laufen die ganze Zeit diese Straßenköter überall rum. Da waren dann so komische schwarze Schweine. Und ich weiß nicht, ob die jemanden gehörten oder nicht. Die liefen einfach so rum überall. Da waren vorne so Pfützen. Da haben die sich da in diesem Matsch gewälzt und so. Und ich schätze, es gab in diesen Blechhütten keine Toiletten. Weil zu jeder Tages- und Nachtzeit, immer wenn man rausgeschaut hat, konnte man dort sehen, wie die Kinder dort rausliefen auf dieses Feld mit so einem kleinen Eimer in der Hand und dann dort ihr Geschäft erledigten. Also unheimlich unhygienisch das Leben. Man merkte das sofort und man merkte das vor allem an einer Sache, und zwar der Gestank. Der Gestank, der hat alles umgeben, alles. Überall war dieser Gestank. Gut, wenn man so ein Leben lebt, wenn alle so dieses Leben leben, dann merkt man das. Selbst oben in meinem Hotelzimmer, wenn ich das Fenster geöffnet habe, dann war das ein riesiger, dieser Gestank war überall. So weit oben konnte man dieses Leben riechen. Schaut mal, und sagen wir mal so, wenn ich jetzt diesen Menschen Geld gegeben hätte, hätte ich denen allen ein neues Haus gekauft, dann hätte ich ihnen geholfen. Dann hätte ich ihnen wirklich geholfen, das wäre bestimmt gut gewesen. Aber ihre Last wäre nie meine Last gewesen. Ich wäre niemals mit ihnen gewesen. Ich hätte nie ihre Last geteilt. Ich hätte ihnen geholfen, ja, wenn es nur um das Helfen ginge. Ich hätte aus der Sauberkeit meines Hotels ihre Last weggekauft. Aber das ist nicht, was Jesus gemacht hat. Als Jesus zu uns gekommen ist, war das anders. Das war so, als ob ich zu ihnen gezogen wäre. Als ob ich mit all dem Reichtum, den ich habe, in ihre Blechhütte gezogen wäre. Und dann alles, was ich hätte, benutzt hätte, damit sie es besser haben. Aber nicht aus dem schönen Hotelzimmer heraus, aus dem beheizten Pool von oben geholfen, sondern aus ihrer Blechhütte heraus. Wenn ich zusammen mit ihnen gegessen hätte, ihr Essen, nicht das schicke, saubere Hotelessen. Wenn ich mit diesem kleinen Eimerchen auch auf dieses Feld aufs Klo gegangen wäre. Nicht mehr mit fließendem Wasser hygienisch rein im Hotel. Wenn ich mich im Fluss gewaschen hätte wie die und nicht mit dem Hotelwasser aus dem Pool und so. Wenn ich einer von ihnen geworden wäre, wenn ich gestunken hätte wie die, und das nicht nur für ein paar Wochen oder für ein paar Monate, sondern für mein ganzes Leben, dann erst wäre das das Gleiche wie das, was hier über Jesus steht. Dann erst hätte ich ihre Schwachheiten auf mich genommen. Dann erst hätte ich mir ihre Krankheiten aufgeladen. Das bedeutet es, was hier steht, was der Prophet meint. Das ist es auch, was die Jünger, als die das so gesehen haben, wie Jesus das macht. Jesus hat es nicht so wie ein Arzt, so kalt von Weitem gemacht, sondern die Jünger haben gesehen, wie warm er das macht, wie die Probleme der Leute zu seinen Problemen werden, wie die Kranken, die so leiden unter ihrer Krankheit, wie das sein Problem wird. Mich fasziniert es so, als Jesus zu Lazarus kommt, als Lazarus gestorben ist. Und Jesus kommt dorthin und die Schwestern weinen, bitterlich. Und dann weint Jesus auch. Und ich hab mich immer gefragt, warum weint Jesus? Also ich meine, warum? Der weiß doch, was jetzt passiert. Der wird ihn ja wieder auferwecken. Warum weint Jesus? Weil Jesus nicht einfach nur gekommen ist, um uns gesund zu machen, um irgendwas wieder in Ordnung zu bringen, sondern Jesus teilt mit uns unser Leid. Was uns weh tut, das tut ihm auch weh. Er stellt sich neben uns, er legt seinen Arm um uns. Er ist der, der diesen verlorenen Sohn, der von den Schweinen nach Hause kommt, umarmt, obwohl der dreckig ist und stinkt. Das ist es, was Jesus macht. Nicht wie ein menschlicher Arzt. Menschliche Ärzte brauchen Handschuhe, die haben einen Mundschutz. Bei schlimmen Krankheiten ziehen die eine Schutzkleidung an, bevor sie ins Zimmer reingehen und machen solche Atemschutzmasken. Warum? Weil sie wollen diese schreckliche Krankheit nicht haben. Diese schreckliche Krankheit, die dieser Patient hat, das wollen sie nicht haben. Und deswegen ziehen die sich so an. Und das ist in Ordnung für sie, weil die sind nur menschliche Ärzte. Die können das nicht besser. Aber Jesus ist anders. Er kann das viel wundervoller. Er kommt ohne Schutzanzug zu uns. Und er berührt uns. Und ich glaube, das ist deswegen schreiben die das auch immer wieder, dass er die Schwiegermutter berührt, dass er die Kranken berührt, dass er die Aussätzigen berührt. Warum? Weil Jesus sich mit uns gemein macht. Weil Jesus wirklich nicht einfach nur uns heilt, sondern er nimmt uns auf sich. Er steht neben uns in unserem Dreck. Er ekelt sich nicht vor unserem Gestank. Er ekelt sich nicht vor der ansteckenden Krankheit, die die Leute haben. Seine Berührung ist voller Liebe und Barmherzigkeit und voller Nähe. Die Menschen, vor denen alle Abstand gehalten haben, die umarmt Jesus. Und Matthäus sagt, ich muss an den Propheten Jesaja denken, wenn ich Jesus anschaue. Er hat wirklich unsere Schwachheiten auf sich genommen und er hat wirklich unsere Krankheiten selber getragen. Und hier kommen ja ganz normale Kranke. Aber da gibt es auch noch Besessene. Wir haben heute, glaube ich, keine Vorstellung mehr, was das bedeutet, weil wir sowas irgendwie wegsperren. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir im Westen auch geschützt, einfach durch die Geschichte, die wir haben als christliches Abendland sozusagen, dass wir da ein bisschen mehr geschützt sind als in anderen Ländern. Aber ich glaube, mit dem Verlust unserer christlichen Grundordnung in unserem Land werden wir sowas immer mehr zu sehen und zu spüren bekommen. Also die dunkle Welt und die bösen Geister und all dieses, was die Leute die Urvölker in ihrem Urwald und sowas, was die viel, viel mehr spüren und was die viel mehr sehen, das wird bei uns auch kommen. Mein Bruder war in Benin, in Afrika, und er beschreibt diese Orte, wo die Leute sowas machen, also wo die solche okkulten Sachen machen. Die machen dort Voodoo und sowas. Und er sagt, da, wo diese Hexen ihr Voodoo betreiben, er sagt, das sind so ganz, ganz dunkle Orte. Man spürt es förmlich wie so eine Dunkelheit und wie eine Last, wie ein Druck auf einem. Und er sagt, und man hat da Angst, man will damit nichts zu tun haben. Das ist was Schlimmes. Und jetzt bringen diese ganzen Leute, diese Besessenen zu Jesus. Menschen, mit denen niemand was zu tun haben will. Menschen, die unheimlich sind. Menschen, die gruselig sind und mit denen man einfach nur Abstand halten will. Jeder hätte Abstand gehalten, aber Jesus lässt sie ganz nah an sich herankommen. Und seine Liebe und sein Wesen, seine Barmherzigkeit, seine Vollmacht hat all diese Dunkelheit vertrieben. Und die geplagten Menschen, die fanden Ruhe bei Jesus. In seiner Gegenwart, in seiner Hand, in seiner Berührung war Wärme, die alle Kälte vertreiben konnte. Das war das Herz, das Jesus hatte für die Kranken, für die Besessenen, für alle, die außen stehen. Sein Herz war für die Beladenen da. Deswegen kommt Jesus zu uns Kranken, zu den Besessenen, zu den mit Sünden Beladenen. Deswegen kommt Jesus zu uns. So ist Jesus. Das ist sein Herz. Jeder darf zu ihm kommen. Sein Herz schlägt für die Kranken, für die Beladenen und für die Verlorenen. Ich möchte, dass wir jetzt die andere Seite betrachten. Also das ist die Seite von Jesus. Das ist sozusagen der Arzt. Wie sieht die andere Seite aus? Der Arzt, der hat immer noch jemanden, und zwar der hat Patienten. Und wie sieht es bei den Patienten aus? Und ich habe das so überschrieben, Kranke brauchen Heilung. Und es fühlt sich so an, als ob man denkt, ja klar, Kranke brauchen Heilung. Also danke für diese Erkenntnis. Aber ist uns das bewusst, dass Kranke Heilung brauchen. Gesunde brauchen keine Heilung, aber Kranke brauchen Heilung. Was bedeutet das für uns? Könnt ihr euch noch erinnern an das Beispiel von vorhin, die amerikanische Firma, die jedes Jahr 10% der Leute rausschmeißt? Warum werden diese Leute rausgeschmissen? Habt ihr euch mal überlegt? Weißt du warum? Weil die Leute nutzlos sind. Sie kosten viel Geld, aber sie bringen der Firma nicht viel Geld ein. Sie sind ein Minusgeschäft für die Firma. Deswegen schmeißt die Firma sie raus, sie leisten nicht genug. Und so sind diese Menschen, die hier zu Jesus kommen, sie gehören zu den 10%, die nicht nützlich sind in den Augen der Welt. Vielleicht sogar in ihren eigenen Augen. Das waren Menschen, viele von denen waren so krank, dass sie nicht beitragen konnten zur Familie, die nur eine Last waren für ihre Familie. Die nicht arbeiten konnten, sondern die nur nehmen und essen konnten, aber nie was zurückgeben konnten. Die Besessenen, die eine Last waren für alles, für ihre Familie, für die Menschen, mit denen sie zu tun hatten. Und Jesus, er liebt sie. Das Schöne war, wenn diese Leute zu Jesus gekommen sind, dann mussten diese Menschen sich ihrer Krankheit und ihrer Lasten nicht schämen. Sogar die Besessenen mussten sich nicht schämen. Jesus hat sich vor ihnen nicht geekelt. Nein, sondern wegen ihnen ist Jesus überhaupt gekommen. Es war ihre Not, es war ihre Sündenlast, es war ihr Gestank, wegen dem Jesus gekommen ist. Jesus ekelt sich doch nicht vor ihrem Gestank. Er ist doch genau deswegen gekommen. Es ist doch nicht so, als ob er hierher kommt und sagt, ich wusste nicht, dass ihr so stinkt, dass ihr so ekelhaft seid. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Nein, wegen uns ist er den weiten Weg gegangen. Sollte sich jetzt vor ihnen ekeln? Und es geht Jesus gar nicht mal so sehr in erster Linie um unsere körperlichen Krankheiten. Im Gegenteil, unsere körperlichen Krankheiten sind unser kleinstes Problem. Das Zitat, was hier steht, er nahm unsere Schwachheiten auf sich und lud sich auch unsere Krankheiten auf. Da geht es nur vordergründig um körperliche Heilung und um körperliche Krankheiten. Wenn wir das Zitat ganz lesen, sehen wir, dass da viel, viel mehr drinsteckt. Und zwar hier in Jesaja 53, die Verse 4 und 5. Ihr könnt auch das Ganze außenrum lesen, dann werdet ihr merken, wie das durchtränkt ist, wie dieser Gedanke von Krankheit nur ein ganz kleiner Teil davon ist, aber wie das große Ganze eigentlich was ganz anderes bedeutet. Und zwar, da schreibt der Prophet im Blick auf Jesus, den Messias, doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Aber man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Ihr merkt, wenn man das liest, der Gedanke an körperliche Krankheit, der kommt hier zwar vor, natürlich, aber er ist eingepackt in etwas viel, viel Größeres. Und zwar in dem Zusammenhang, alles überschattend ist das Thema von Gottes Strafe, Gottes Zorn über Sünde. Es ist die Qual der Sünde. Es ist das Gericht über Schuld. Es geht hier gar nicht so sehr um körperliche Krankheit. Die körperliche Krankheit ist ein Bild für eine viel, viel schlimmere Krankheit, die innen drin liegt, für die Sünde. Es geht nicht so sehr um körperliche Heilung, sondern die körperliche Heilung ist auch ein Bild für eine Heilung, die viel, viel größer ist. Eine Heilung des Herzens. Es geht um echten Frieden, frei von Sünde. So sieht die Heilung aus, die Jesus am Kreuz erkämpft. Schaut mal, wir müssen uns eins überlegen. Also die Leute benutzen das ja manchmal und sagen, das ist das, was Jesus sozusagen für uns gemacht hat. Unsere Krankheiten und unseren Schmerz auf sich genommen, also müssen wir nicht mehr krank sein. Wisst ihr, wir glauben doch nicht wirklich, Jesus hätte am Kreuz gehangen und mit Blut und Schweiß und Tränen gekämpft, damit die Blinden wieder sehend werden. Und wir heute gehen zum Arzt und der operiert dann so 2 Stunden und dann ist er auch sehend. Das hätte Jesus ein bisschen umsonst gemacht damals, wenn er deswegen gekommen wäre. Jesus ist nicht deswegen am Kreuz gestorben. Nicht um uns gesund zu machen. Das hätte er auch leichter haben können. Gesund machen ist leichter. Das, was Jesus gemacht hat, war was viel, viel Größeres. Es war viel, 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 viel schlimmer, was er geheilt hat. Das, was er geheilt hat, war viel schlimmer. Unsere Sünde ist das, was uns hässlich und verabscheuungswürdig macht. Körperliche Krankheit kann uns viel wegnehmen. Sie kann uns unsere Schönheit rauben, unsere Kraft rauben. Sie kann uns schwach machen. Sie kann uns unfähig machen, anderen zu helfen. All diese Dinge kann körperliche Krankheit machen. Aber Krankheit kann uns nicht unsere gottgegebenen Würde berauben. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Und für Krankheit müssen wir uns nie schämen. Weil Krankheit uns nicht unsere Würde von Gott gegeben nehmen kann. Das Einzige, was dir deine Würde nehmen kann, was dich hässlich macht, ist deine Sünde. Sünde macht uns dreckig. Wir reden uns unsere Sünde immer schön, oder? Also wir finden immer Ausreden, wieso das in Ordnung ist, dass wir jetzt so wütend sind. Weil geht ja nicht anders. Können die sich sowas leisten? Deswegen ist das in Ordnung. Aber Sünde ist das, was uns unseren Adel nimmt, den Gott uns gegeben hat. Wir sind geadelt, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und das, was das verdreckt, dieses Ebenbild Gottes, das ist unsere Sünde. Schaut mal, Angeberei und Stolz. Habt ihr schon mal so einen Menschen gesehen, der angeberisch ist und stolz ist? Die mag man nicht. Man findet sie unfreundlich und will mit ihnen nichts zu tun haben. Habt ihr schon mal einen Menschen gesehen, der voll mit Ehebruch ist, sexuell freizügig und diese sexuelle Gier die ganze Zeit auslebt? Solche Menschen sind... Die sind abstoßend, die sind widerlich, die sind eklig. Mit denen will keiner was zu tun haben. Warum? Weil sie eklig sind. Egoismus und Selbstsucht, was machen die mit einem Menschen? Die machen ihn abstoßend, unfreundlich. Wut und Jähzorn, die machen, dass man sich vor einem Menschen fürchtet. Wenn ich wütend bin und jähzornig, dann fangen meine Kinder an, sich vor mir zu fürchten. Habt ihr schon mal einen Mann gesehen, der sein kleines Kind anbrüllt? Ich habe das mal gesehen und das hat mich so ich fand es so schlimm, weil das war auf der Straße, da hat einer sein Kind angebrüllt und das war schrecklich, wie viel Angst dieses Kind vor seinem Vater hatte und wie abstoßend dieses Bild ist. Aber was glaubst du, macht deine Sünde mit dir? Meinst du, sie macht dich schön? Sie macht dich angenehm für andere Menschen? Sie macht es angenehm für andere Menschen, mit dir zu sein? Nein, unsere Sünde macht uns genauso hässlich und ekelhaft. Wir können es oft gut verstecken. Wir verschweigen das oder wir sagen das nicht allen. Es weiß nicht jeder, was wir alles tun. Aber sind wir mal ganz ehrlich, unsere Sünde macht uns doch genauso abstoßend. Das ist es, was Sünde mit uns macht. Und genau da kommt der herrliche Heiland ins Spiel. Jesus, er war so rein und heilig. Er war ohne Sünde. Und er war so rein und heilig und so schön, dass alle sich von ihm angezogen gefühlt haben. Warum waren die Kinder so gerne bei ihm? Ich mag das in den Evangelien, wenn man das liest, dass die Kinder so gern bei Jesus waren. Dass die Jünger sogar die wegziehen mussten und sagen mussten, jetzt geht mal alle weg, lasst den mal in Ruhe. Die wollten so gern bei ihm sein. Warum? Weil er mit seiner fröhlichen, freundlichen, liebevollen, barmherzigen Art, weil er von Sünde nicht hässlich gemacht worden ist wie wir. Von Egoismus, von Selbstsucht, von all dem. Sondern er war wirklich schön. Nicht vom Aussehen, sondern von seiner Art und von seinem Wesen. Und die Kinder konnten nicht genug in seiner Gegenwart sein. Warum fühlten sich die ganzen Beladenen und Kranken so wohl bei ihm? Warum haben sie sich nicht geschämt, zu ihm zu kommen? Warum suchten die Ausgestoßenen und Unreinen seine Nähe? Warum kamen die Prostituierten zu Jesus, die von allen verachtet wurden? Warum kamen die Zöllner, die jeder gehasst hat? Warum kamen die zu Jesus und waren gerne bei ihm und wollten mit ihm essen? Warum? Weil seine Heiligkeit und seine Reinheit die Menschen nicht gerichtet hat, sondern geheiligt hat. In seiner Gegenwart, mit seiner Berührung wurden die Kranken gesund, die Besessenen wurden frei und die Sünder hörten auf, Sünder zu sein, wenn er ihnen begegnet ist. Einmal saß Jesus mit einer Gruppe von so Gaunern, von Zöllnern und Sündern an einem Tisch und die Frage kam auf, warum er das macht. Hier Matthäus Evangelium. Und als die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus sagt, als er das hörte, Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wir glauben oft, um zu Jesus zu kommen, müssen wir gesund sein, gesünder. Wir müssen heiliger sein, wir sind zu schlecht für ihn. Wir schämen uns so, zu Jesus zu kommen. Und da müssen wir uns das sagen. Die Kranken, die brauchen einen Arzt, doch nicht die Gesunden. Wir können doch nicht sagen, ich gehe erst zum Arzt, wenn ich gesund genug bin. Weil jetzt, das ist eklig, wie ich jetzt bin. Das will der nicht sehen, der Arzt. Ich warte noch mit meiner Wunde, die stinkt schon. Ich warte noch erst, wenn es besser wird. Dann gehe ich dorthin. Dann mache ich das mit Jesus. Das passt doch nicht. Genau die Kranken brauchen den Arzt. Und welche Kranken brauchen den Arzt am meisten? Die am meisten krank sind. Sigi hat das vorhin hier hingestellt, dieses Ding da mit dem Pflasterchen. Wer braucht ein Pflasterchen? Der nichts hat. Die Kinder, die fallen hin und dann haben die da nichts, aber die brauchen unbedingt ein Pflaster da drauf. Das ist die Medizin, die einer braucht, der nichts hat. Aber einer, der wirklich was hat, der muss dorthin gehen, wo es echt Hilfe gibt. Jesus ist ein Arzt, der gekommen ist, um uns zu heilen. Und nur die Kranken brauchen diesen Arzt und nur die schrecklich Kranken brauchen ihn schrecklich. Bist du zu dreckig für Jesus? Bist du zu krank für Jesus? Das Zentrum des Evangeliums, das Zentrum der guten Botschaft sind zwei Sachen. Auf der einen Seite ist unsere Schwachheit, unsere Unfähigkeit und unsere Krankheit, unser Gestank und all das Widerliche, was wir in unserem Leben mitbringen. Das ist auf der einen Seite. Das ist der eine große Teil des Evangeliums. Das bringen wir mit. Und auf der anderen Seite gibt es Jesus seine Stärke, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Heilung, seine Hand, sein Licht, all das. Und diese beiden Dinge, die passen zusammen. Der Arzt und der Kranke, die gehören zusammen. Was wir zu unserer Sünde beitragen, ist nur dieses hier, dieser Haufen. Und Jesus gibt die passende Erlösung für unseren Haufen. Es gibt keine Scham mehr vor Jesus. In Jesus seinem Arm gibt es keine Scham mehr. Und ich sage das mit Vorsicht, weil wir sollen uns, natürlich ist Sünde etwas, wofür wir uns schämen müssen. Aber das Schöne ist, in Jesus seinem Arm müssen wir uns nicht mehr dafür schämen. Jesus seiner Gegenwart müssen wir uns für die Dinge, die wir getan haben, nicht mehr schämen. Nicht, weil sie nicht schlecht wären, sondern weil er sie wegnimmt, weil er uns sauber macht, weil er unsere Wunden reinigt und sie verbindet und sie wachsen wieder zu und sie werden gesund. Das ist es, was Jesus macht. Die Schwiegermutter musste sich nicht für ihr Fieber schämen, die Besessene nicht für die Dämonen, die Kranken nicht ihrer Krankheit und der Sünder musste sich seiner Sünde nicht mehr schämen, wenn er sich in Jesu Arme wirft. Glaubst du das? Also nicht weißt du das, sondern glaubst du das und machst du das? Lebst du das? Jesus ist gekommen für die Kranken und die Frage ist, bist du einer von diesen Kranken? Wenn du einer von diesen Kranken bist, dann darfst du dich freuen, genauso wie diese Kranken an diesem Sabbatabend. An diesem Sabbatabend, da sind, glaube ich, Leute so glücklich nach Hause gegangen. Da waren Menschen, die bestimmt jahrelang krank waren, denen niemand helfen konnte. Und Jesus hat ihnen alles weggenommen. Ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich nach Hause geflogen. Diese Freude, das ist die Freude, die wir haben dürfen, wenn wir Jesus begegnen. Deswegen kommen wir in den Gottesdienst am Sonntag. Wir kommen nicht hierher, um nette Lieder zu singen und zu schauen, ob alle da sind und dann und unseren Stempelchen zu machen, dass wir jeden Sonntag in der Kirche waren. Wohin sonst sollten wir gehen, wenn wir krank sind? Wohin sonst sollen wir mit der Sünde gehen, als nur zu dem, der uns helfen kann? Schäm dich nicht. Denke nicht, meine Krankheit ist zu eklig, sondern geh zum Arzt und er will sie helfen. Zeig sie ihm und er will dich davon reinigen. Genau für die schlimmen Fälle ist der Arzt gekommen. Aber auf der anderen Seite, und das ist eine Warnung auch an uns, auf der anderen Seite, das, was Jesus hier sagt, ist für mich, also dieser Satz, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Das ist ein wunderschöner Satz. Aber da steckt so viel Tragik drin. Wisst ihr warum? Weil Jesus sagt diesen Pharisäern eigentlich, ich bin nicht für euch gekommen. Warum nicht? Weil ihr seid doch gesund. Bei euch ist doch alles in Ordnung. Ihr habt doch das Gefühl, ihr seid tolle Menschen. Und Jesus sagt, wegen euch bin ich nicht gekommen. Bist du gesund? Brauchst du keine Hilfe? Brauchst du keinen Arzt? Dann ist Jesus nichts für dich. Also, der ist nicht dafür da, damit dein Leben hübscher wird, damit du dann auch noch so ein bisschen so einen frommen Touch in deinem Leben bekommst, damit du auch noch das abhaken kannst. Jesus hat ein Angebot, für die Beladenen, für die Kaputten, für die Besessenen, für die Kranken, für die Bösen, für die Verlorenen, für die Dreckigen, für die Stinkenden. Ein Angebot ewiger Heilung. Jesus heilt für immer. Jesus hat ein Angebot ewiger Heilung und dieses Angebot gilt heute. Wenn die Kranken zu Jesus kommen, dann bleiben sie nicht krank. Die Schwiegermutter, als sie gesund geworden ist, die Schwiegermutter von Petrus, dann kann sie sofort leben. Mit voller Kraft dienen. Die Besessenen können sofort fröhlich sein und sich am Leben erfreuen. Der Sünder darf frei sein von seiner Sünde. Wir müssen nicht mehr in der Hässlichkeit und in dem Schlamm unserer Sünde weiterleben. Jesus nimmt uns nicht nur die Schuld von der Sünde ab. Jesus nimmt uns auch die Ketten der Sünde ab, damit wir das Leben ergreifen können, zu dem er uns berufen hat. Bei Jesus darf jeder ein heiliges und ein sinnvolles und nützliches Leben bekommen. Das ist das Angebot, was Jesus hat, ein Angebot ewiger Heilung. Petrus hat Jesus verraten, wir kennen die Geschichte. Auf ganz hässliche Art und Weise hat Petrus das gemacht. Und als er dann einige Zeit später voller Scham vor Jesus steht, da nimmt Jesus ihm alle Scham und Schuld ab. Und was macht er dann? Er gibt ihm eine große und herrliche Aufgabe. Eine unvorstellbar schöne Aufgabe. Eine Aufgabe, die Petrus zu etwas Besonderem macht. Als der Mörder Paulus unterwegs ist, um die Christen auszurotten, weil er sie hasst und weil er von diesem Jesus nichts hören will, da begegnet Jesus diesem Mörder und er nimmt ihm die Schuld ab und er gibt ihm die größte und schönste Aufgabe, die ein Mensch nur haben kann. Wenn du zu den unteren 10% gehörst, dann komm zu Jesus. Jesus will dir, macht dir ein Angebot. Er gibt dir ein neues Leben, ein Leben, das besonders ist. Nicht besonders in den Augen dieser Welt, sondern besonders in Jesus seinen Augen. Ein Leben, das nützlich ist und sinnvoll und fröhlich. Leg dein altes Leben in seine Hände und du wirst so werden wie die Schwiegermutter, die von Jesus geheilt wurde. Du kannst ihm dienen und du kannst etwas Schönes aus deinem Leben machen. Das ist es, was Jesus machen will. Abschließend will ich noch etwas deutlich machen, und zwar, ich habe jetzt den Fokus weg so ein bisschen von der körperlichen Krankheit genommen und mehr auf das Geistliche gelegt. Ich möchte einfach nur, dass wir uns dessen bewusst sind. Ich habe das nicht einfach so gemacht. Ich habe nicht einfach so gesagt, das ist unwichtig, wenn jemand körperlich krank ist und dann Heilung sucht. Das Schöne ist, wenn wir zu Jesus kommen, Jesus ist unheimlich barmherzig. Und Jesus heilt uns oft. Aber manchmal sagt Jesus uns, wir gehen da jetzt gemeinsam durch, das muss sein. Ich trage dich da durch, das muss sein. Und ich möchte euch beweisen, dass es wirklich so ist. Also es gibt Leute, die was anderes behaupten. Sie sagen, Jesus will, dass wir immer körperlich gesund sind und so. Aber das ist nicht so. Das lesen wir in der Bibel nicht so. Und ich möchte, dass wir dazu einfach nur noch eine Stelle lesen, und zwar aus Römer 8, ab Vers 19. Da steht Folgendes. Paulus lehrt uns hier etwas. Er lehrt uns hier etwas über die Schöpfung und über das Leben hier auf dieser Welt. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Schaut mal, hier geht es um eine Herrlichkeit, die Jesus uns erkämpft und erkauft hat am Kreuz. Eine Herrlichkeit, die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und was ist mit dieser Herrlichkeit? Wir haben die Herrlichkeit heute schon. Ja, das stimmt. Aber wir warten sehnsüchtig auf den Tag, wo diese Herrlichkeit offenbar wird. Wo man sie in ihrer ganzen, wo sie sich völlig entfaltet, in ihrer ganzen Macht und Schönheit. Und was passiert, bevor das passiert? Wir haben diese Herrlichkeit und wir warten sehnsüchtig darauf, aber so lange ist all das Geschaffene noch der Vergänglichkeit ausgeliefert. Die Versklavung unter die Vergänglichkeit, die hat Gott der Schöpfung auferlegt und die bleibt auf dieser Schöpfung, bis es eine neue Schöpfung gibt. So lange wird es hier so bleiben und solange wir unseren Körper hier anfassen können und solange wir in der Welt leben können, die wir hier um uns herum sehen, ist diese Herrlichkeit noch nicht offenbar geworden. Ist das alles noch der Vergänglichkeit unterworfen? Und wisst ihr, Gott nimmt es nicht auf die leichte Schulter. Jesus nimmt es nicht auf die leichte Schulter. Er sagt nicht, ja, stellt euch nicht so an, bald wird es besser. Sondern er sagt, ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt wie in Geburtswehen und alles sehnt sich danach. Alles, die ganze Schöpfung merkt, das ist ein falscher Zustand. Das passt so nicht. Es muss sich ändern. Und die große Sehnsucht der Schöpfung ist, dass es endlich anders wird. Und deswegen, wenn wir diese Geschichten lesen, dann ist es wunderschön, von diesen Heilungen zu lesen. Und gerade wenn wir an schweren Krankheiten leiden oder wenn wir Leute kennen, die an schweren Krankheiten leiden, dann sehnen wir uns danach. Und das ist völlig angemessen. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass endlich alles wieder richtig wird, alles wieder so wird, wie Gott sich das eigentlich oder wie das eigentlich sein sollte. Es ist völlig angemessen. Und Jesus, als er auf der Erde war, sehen wir es so barmherzig, der konnte nicht vorbeigehen an diesen Menschen. Er war schon fertig ohne Ende. Der hat schon tagelang nicht mehr geschlafen und die Leute schleppen ihre Kranken an und Jesus hat sie nie weggeschickt, sondern er hat immer weitergemacht. Und er konnte nicht an diesen Menschen vorbeigehen. Jesus ist sehr barmherzig und er schenkt uns oft die Heilung, nach der wir uns sehnen. Und ich habe vorhin gesagt, aber manchmal nimmt er uns an die Hand und sagt, da müssen wir gemeinsam durch. Komm, ich helfe dir. Nicht, weil du mir egal bist, wie es dir körperlich geht, sondern ich habe was viel Größeres im Blick. Wie damals, als ich ans Kreuz gegangen bin, bin ich für was Größeres gestorben. Und so will ich dein Leben zu einem Größeren und zu einem Besseren führen. Diese Menschen, die an diesem Sabbatabend geheilt wurden, wo wir gerade gelesen haben, diese Menschen, die wurden später alle wieder krank, alt und die sind alle wieder danach gestorben. Wisst ihr, warum ich das weiß? Sonst würden die jetzt noch rumlaufen. Die sind alle gestorben. Warum sind sie nicht geheilt worden? Natürlich sind sie geheilt worden, aber die Vergänglichkeit wurde nicht von ihnen genommen. Sie sind weiter in dieser Schöpfung geblieben. Sie waren Teil der vergänglichen Schöpfung. Die Heilung dieser Menschen war ein Bild für was viel, viel Größeres, für das, was Jesus in unserem Herzen tun wollte. Und natürlich, wir werden einmal körperlich völlig heil werden. Am Tag der Verherrlichung, da, wo das passieren wird, von dem Paulus hier schreibt, nachdem sich die ganze Schöpfung sehnt, also das Universum sehnt sich danach, da werden wir einen neuen Körper bekommen. Ohne jeden Fehler und ohne jeden Tadel, ohne jede Krankheit. Und das wird wunderschön sein. Aber ganz ehrlich, das wird nicht das Beste sein. Nein, an diesem Tag werden wir die Sünde ein für alle Mal hinter uns lassen. Ich werde nie wieder sündigen ab diesem Tag. Und das ist es. Das ist das Einzige, was mich unwürdig macht. Das ist das, was mich hässlich macht. Das ist das, was mir meinen Adel nimmt, den Gott mir gegeben hat. Die Sünde, die mich so leicht umstrickt, für die wir so anfällig sind. Die werden wir dann völlig hinter uns lassen. Aber dieses Leben dürfen wir heute schon anfangen. Wir werden immer wieder fallen, aber wir haben einen liebevollen Heiland und Fürsprecher, einen, der ein Herz hat für die Kranken. Und wir sind diese Kranken. Wir haben einen Thron der Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Und ich wiederhole die Worte von vorhin. Ich darf dich einladen. Ich darf dich einladen, nicht einfach nur hier zu sein und hier zu sitzen, sondern nahe am Herz von Jesus zu sein. Jesus, seine Tore stehen offen. Seine Arme sind ausgebreitet und ich darf dich einladen. Wenn du nur wüsstest, wie freundlich und barmherzig er ist, wie gerne er überreich beschenkt, wie liebevoll er die Seinen bewacht und beschützt, wie zart er die Leidenden tröstet, sie berührt und sie führt, wie geduldig er mit dem Sünder ist, und wie er den Sünder reinigt und heiligt. Wenn wir das nur wüssten, dann würden wir sagen, wohin sonst sollten wir gehen? Ich lade euch ein, dass wir beten und da können wir gerne Jesus danken für das, was er getan hat. Ich schließe dann ab. Herr Jesus, wir kommen zu dir, weil du uns einlädst, weil du uns rufst. Wir kommen zu dir, weil wir sehen, wie du barmherzig warst, weil wir gesehen haben, wie du mit Sündern umgegangen bist und weil wir uns nicht fürchten müssen. Wir kommen zu dir, weil bei dir Heilung ist, weil bei dir Hilfe ist. Wir kommen zu dir, weil du so gut und so freundlich bist. Wir kommen zu dir, weil wir es brauchen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns das anbietest. Und ich bitte dich, dass du jeden, der hier ist, die Augen öffnest, wie gut es bei dir ist. Und dass niemand geht, ohne dass er in deine Gegenwart getreten ist. Ohne dass er sich von dir hat berühren lassen. Ich bitte dich, dass du uns ansprichst. Öffne uns die Augen, damit wir immer mehr sehen und verstehen, wie gut und freundlich du bist. Mehre uns die Sehnsucht nach dir. Das ist die Heilung für all das, was unser Leben bedrückt und betrifft. Wenn wir dich nur lieben. Danke dir für alles. Amen. Bleiben wir stehen und singen noch gemeinsam das Lied und die Spende wird dann eingesammelt.